neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum im physischen Raum.
Playback.
Willkommen zu O-Ton Playback bei Radio Dreieckland. Heute hört ihr einen Mitschnitt von der anarchistischen Buchmesse in Freiburg 2020. Mit der Buchvorstellung Anatol Dolgoff, links der Linken, Sam Dolgoff und die radikale US-Arbeiterbewegung. Eine Buchvorstellung mit Lou Marin vom Verlag Graswurzelrevolution. Die Aufnahme entstand am 24. Oktober 2020 in der KTS Freiburg.
Wir selber, die Graswurzelrevolution, der gewaltfreie Anarchismus, kommt aus einer Tradition der radikalsten Gruppierung der Bürgerrechtsbewegung, SNCC, Student Nonviolent Coordinating Committee. Es war eine afrikanisch-amerikanische Basisorganisation von Studentinnen Anfang der 60er Jahre. Und die gilt eigentlich als die libertärste und radikalste Organisation der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Also Martin Luther King war da gar nicht drin, der hatte eine eigene religiöse Organisation. Und das ist eine Geschichte von SNCC, die wir schon vor einigen Jahren rausgebracht haben. Da weise ich bloß kurz drauf hin, ich hebe das mal ganz kurz hoch. Und außerdem noch zu Black Lives Matter habe ich ein Buch vom Unrast Verlag mitgebracht. Das ist alles auf dem Büchertisch, falls euch das noch genauer interessiert. Und in diese von den Medien wird ja gern im Moment permanent über die USA berichtet, aber über diese Organisation nicht und schon gar nicht darüber, dass es eine langjährige radikale Arbeiterbewegung gegeben hat in den USA. Und darüber geht das Buch von Anatol Dolgoff, Links der Linken. Und zwar hauptsächlich ist es eine Geschichte der Wobblies, der Industrial Workers of the World, IWW, in den USA. Das ganze 20. Jahrhundert bis hin zum Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts. Und ich fange gleich mal so ein bisschen an und erzähle so ein bisschen zur Struktur der IWW, immer so zwischendrin den Passagen, die ich lese. Geht es so, wenn ich spreche, trotz Sirene? Ich glaube, ich habe eine laute Stimme. Anatol Dolgoff und ist der Sohn von Sam Dolgoff. Sam Dolgoff hat von 1902 bis 1990 gelebt. Anatol lebt noch. Er hätte eigentlich das Buch selber in der Rundreise hier vorstellen können. Er ist aus New York, 83 allerdings, und jetzt mit Corona hat sich dann so lange verzögert und es ist irgendwie nicht mehr möglich, auch aufgrund von Trumps Massenmordpolitik, was Corona betrifft, kann man sagen. Ich fange mal an mit der Familie. Der Großvater von Anatol, der Vater von Sam Dolgoff, Max Dolgopolski, war in Witebsk, das ist östliche Weißrussland heute. Und da war er Angestellter der Transsibirischen Eisenbahn, hat sich aber zu stark mit den dortigen Arbeitern verbrüdert und wurde deswegen entlassen. Und dann sollte er noch für einen Zaren in den russisch-japanischen Krieg ziehen. Und flüchtete dann eben 1905 in die USA, ne 1902 schon, und 1905 ließ er Großmutter Anna und den dreijährigen Sam nachkommen. Der Großvater Max hatte das Malerhandwerk, also Anstreicher, Malerarbeiter nennen wir das im Buch, erlernt, und das ging dann auch auf den Sohn Sam Dolgoff über, der war sein ganzes Leben lang Maler. Und die Immigration in den USA, das ist durchaus typisch, änderte er den jüdischen Familiennamen Dolgopolski hin zu Dolgoff, damit es in den USA besser aussprechbar ist. Es ist eine typische Geschichte um die Jahrhundertwende, einer der vielen Immigrationswellen in die USA. Die haben ja schon im 19. Jahrhundert früh begonnen mit deutschen, anderen europäischen Ländern, Schweden, Iren, irische sehr viel, italienische sehr viel. Und zum Beispiel Haymarket, wenn ihr euch erinnert, ist ja schon geprägt auch durch Anarchistinnen, die aus diesen verschiedenen Immigrationswellen kommen. Und die anarchistische Bewegung in den USA ist ganz stark geprägt auch von diesen Immigrationswellen. Zum Beispiel als die Dolgoffs und der zwei Jahre alte Sam Dolgoff 1905 in die USA gekommen sind, hat es in der Industrial Workers of the World bis zum Ersten Weltkrieg 14 auflagenstarke Zeitungen gegeben für das anarchistische Immigrationsmilieu in insgesamt 14 verschiedenen Sprachen. Die haben also alle noch in ihrer Migrationssprache geredet und gar nicht Englisch gelernt, und darüber hat die IWW dann auch ihre Zeitung gemacht, und daher kommt auch der Nachname Industrial Workers of the World, also weil die Immigrationswellen aus der ganzen Welt kamen, daher kommt der Name of the World. Und Industrial Workers hat auch nochmal einen Ansatz. Die IWW wurde 1905 gegründet und hatte am Anfang schon, also war schon gegründet aus verschiedenen Gewerkschaftszusammenschlüssen der Basis, und hatte am Anfang schon sehr viele Mitglieder, ca. 80.000. Der Mitgliederhöhepunkt war dann 1922-23 mit 130.000 bis 150.000. Und die Industrial Workers of the World hatten einen eigenständigen Ansatz. Heute merkt man das nicht mehr, weil die Gruppen so klein sind. Im Unterschied zum Beispiel zum Anarchosyndikalismus war die Industrial Workers of the World, ihr Konzept hieß Industrialismus oder auch Unionismus. Das heißt, man hat sich nicht nach Branchen oder nach Berufsgruppen organisiert. Damals war ja die reformistische große amerikanische Gewerkschaft, American Federation of Labor, war im Grunde eine Berufsgruppengewerkschaft, und das auch wiederum von Facharbeitern, also gut gebildet, gut bezahlte Berufe und so weiter. Das hat die IWW schon seit Gründung abgelehnt und hat einfach die Arbeiterinnen am Ort versammelt, egal in welcher Branche, Berufsgruppe die gearbeitet haben. Und das war dann auch organisatorisch leichter, wenn zum Beispiel die Textilarbeiterinnen einen Streik gemacht haben, dann haben sofort alle anderen in allen anderen Branchen, wo sie gearbeitet haben, Solidaritätsstreiks vor Ort gemacht, sodass es vor Ort sehr machtvoll war, also so ein Streik. Und deswegen der Name Industrial, also alle Industriegruppen oder auch Unionismus, One Big Union war der Wahlspruch, anstatt Spartengewerkschaften und sich darüber zu organisieren. Das ist, wenn man jetzt das extrapoliert und sagt, das wird mal eine Massenbewegung, dann wird nach dem Prinzip die IWW sich ein bisschen anders organisieren als eine anarchosyndikalistische Gewerkschaft, wie es damals war, ja die FAUD, Freie Arbeiterunion Deutschlands, in den 20er Jahren, obwohl damals auch schon, als es Massenbewegungen waren, sehr, sehr viele Kontakte und Austausch war, und die IWW war ja auch Mitglied der IAA, der 1919 gegründeten Internationalen Arbeiterassoziation. Die IWW, das hat schon mit dieser Geschichte zu tun, hat dann sozusagen die angeblich, das war dann natürlich die Ausrede der reformistischen Gewerkschaften, Unorganisierten, gerade die Unorganisierbaren, gerade die hat die IWW organisiert. Und zwar die ganz, ganz vielen Wanderarbeiterinnen, vor allem beim Zugbau, Gleisbau Richtung Westen, haben sie organisiert, prekären Arbeitsverträgen, die Wanderarbeiterinnen, das waren die sprichwörtlichen Hobos, die sind dann zum Beispiel an den Baustellen oder haben dann auch in Sprüngen da einen Job gehabt für ein paar Wochen, da einen Job gehabt für ein paar Wochen und sind an Güterbahnhöfen gewesen. Und da hat es den sogenannten Hobo-Jungle gegeben, die haben Zelte wie hier an Güterbahnhöfen aufgebaut, Lagerfeuer, und darüber haben die politisch diskutiert. Das war der sogenannte Hobo-Jungle. Und sehr wichtig, von Anfang an hat die IWW Frauen, Arbeiterinnen organisiert, ganz, ganz zu Beginn schon, vor 1905, ist auch ein arger Fortschritt. Zum Beispiel Frauen konnten im französischen Syndikalismus aufgrund der stockpatriarchalen, proudhonistischen Tradition überhaupt erst nach 1910 in Gewerkschaften eintreten. Die IWW hat die von Anfang an mit aufgenommen. Und eben solche prekären, unklaren Arbeitsverhältnisse, daher kam die Mitgliedschaft der IWW. So, jetzt lese ich zwischendrin, dann erzähle ich immer mal noch ein bisschen weiter. Das Vorwort schreibt ein wichtiger Arbeiterhistoriker in den USA, Andrew Cornell, Und er lobt vor allem, dieses Buch ist sehr umfangreich. Es hätte auch, wir haben ein bisschen die Buchstabengröße verkleinern müssen, sonst wäre das ein Wäscher von 700 Seiten geworden, hätte keiner gekauft, so hat es nur 400 Seiten. Aber Andrew Cornell lobt das als die umfangreichste Geschichte überhaupt der radikalen Arbeiterbewegung und der IWW in den USA, die es gibt. Sonst hat es bisher immer nur persönliche Erinnerungen über bestimmte Phasen gegeben. Das ist praktisch eine Geschichte vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die heutige Zeit. Und dann aber auch nochmal eine sehr persönliche Geschichte. Also eine Mischung von Anekdoten, die sich sehr gedreht haben, um so ein informelles Zentrum, Austauschzentrum, das war so ein Gravitationszentrum, die Familie Esther Dolgoff, Sam Dolgoff, und es ist sozusagen eine Mischung aus historischen Fakten, man lernt sehr, sehr viel, das meiste, was es überhaupt gibt über diese Geschichte, und gleichzeitig sind es Anekdoten, und ich werde euch natürlich hier die lustigsten Anekdoten rauslesen, sodass es zwar viel zu lesen ist, aber sehr kurz weilig. Der junge Sam ist dann aufgewachsen, wie gesagt, 1905 zur Gründungszeit in die USA gekommen, der IWW, aber er war nicht sofort in der IWW, er machte das, was viele machten. Erstmal ging er in die Socialist Party, kann man mit jeder sozialdemokratischen Partei vergleichen. Die Grundlage aller Sklaverei besteht darin, dass eines Menschen Arbeitskraft mit Gewalt genommen wird. Es ist unwesentlich, ob diese Gewalt im Sklavenbesitz gründet oder im Besitz des Geldes, das er zum Leben benötigt. Zitat Ende. Dies sind nicht etwa Sam Dolgoffs Worte, es sind die Worte von Leo Tolstoi. Und Tolstoi stand nicht alleine mit dieser Ansicht, deshalb haben viele Radikale seiner Zeit den Kapitalismus als Lohnsklaverei bezeichnet. Das ist vor allem in den USA natürlich gut angekommen, weil es gerade eben die Zeit der Sklaverei gab, also der Leibeigenschaft Sklaverei, und im Grunde die Ausbeutung über Geld, kapitalistische Besitzverhältnisse, wurde dann in Anschluss an diese Ausbeutungstradition Lohnsklaverei genannt. Als zentralisierte Autorität, sei es des Staats, des kapitalistischen Systems oder der organisierten hierarchischen Religion. Sam Dolgoff bezeichnete das als riesiges moralisches Verbrechen. Und es ist dieses moralische Verbrechen, wogegen sich die Enteigneten der Welt seiner Ansicht nach wehren müssen. Das aber war nicht die Überzeugung eines guten Mitglieds der Socialist Party. Doch Sam drückte sie mit zunehmender Vehemenz und mit Nachdruck aus, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Parteikader und übrigens nicht die einfachen Mitglieder der Partei ihn beschuldigten, das Funktionieren der Organisation zu stören. Die letztliche Konsequenz: ihm wurde ein parteiinternes Verfahren wegen Auflehnung gemacht und er wurde ausgeschlossen. Jahrzehnte später sollte er mit verschmitztem Lächeln ausrufen, dass die Partei aber richtig gehandelt habe. Jedoch nicht wegen seiner Obstruktion, sondern weil er unbequeme Fragen stellte und dann durchs Ausschlussverfahren gerade darin weiter geübt wurde. Er stand nicht wie Galilei einer unsichtbaren Inquisition gegenüber, sondern er begrüßte das Verfahren, er kannte die Richter des Verfahrens, Zitat: weil es mir die Gelegenheit bot, meine Ansichten darzulegen. Nach dem Verfahren kam einer der Richter zu mir und sagte: weißt du, Sammy, du bist gar nicht so übel. Du hast dich soweit ziemlich gut verteidigt, auch wenn dein Fall hoffnungslos ist. Ich gebe dir einen Tipp: du bist kein Parteisozialist, du bist ein Anarchist. Du gehörst zu den Verrückten. Also fragte ich ihn, wie lautet ihre Adresse? Ungefähr der 18-jährige Sam ist dann ungefähr 1919, 20 zu einer Hochphase der IWW in die IWW eingetreten. Dann sehr schnell, so 20er, 30er Jahre, weil das eigentlich für das, was im Buch geschildert wird, es wird nicht nur das Leben von Sam Dolgoff geschildert, sondern es wird natürlich das Milieu der IWW geschildert, die IWW-Häuser, die Treffs, in den USA nennt man die IWW Halls, wo sich die Wobblies, wie die einfachen Mitglieder genannt wurden, ach ja, Wobblies, habe ich das schon gesagt? Nee, als es die Eisenbahn gebaut wurden und die Arbeiterinnen dort waren, waren viele IWW-Mitglieder. Und da gab es bei den Köchen natürlich oft auch aus der Immigration asiatische, chinesische Köche. Und die konnten sehr schnell erstmal nicht Englisch. Die haben das IWW, das Englische, gerade gebrochen. Also IWW, das W war zu viel für die. Die haben dann I wobble wobble gesprochen. Und daher kam wirklich der Name Wobblies. Die Wobblies kamen von diesem Versprecher. Also ein IWW-Mitglied wird heute noch Wobbly genannt. Ja, das kommt daher. Und dann kam sehr schnell die Begegnung von Sam und Esther Dolgoff. Und das Wichtige ist jetzt, wie es hier in dem Passus heißt, auch Esther war schon Anarchistin, also als sie Sam kennengelernt hat. Also nicht der Mann-Anarchist hat sozusagen eine Ehefrau und sie politisiert, sondern es war ein Zusammentreffen von zwei bereits unabhängig gewordenen Anarchistinnen. Das eindeutige Bild von Sam als jungem Mann stammt von einer Delegierten des Anarchist Forum ungefähr aus dem Jahr 1930, die sich bereit erklärte, einen Sprecher der IWW auf den Stufen der Stadtbibliothek von Cleveland zu treffen. Der Sprecher war über eine Stunde zu spät und offensichtlich würde er nicht mehr auftauchen. So ging die Delegierte die Stufen der Bibliothek hinunter, um den Ort zu verlassen, und erzählte dann, Zitat: "Aber da war dieser Typ, der aussah wie ein dreckiger Obdachloser, der die ganze Zeit vor den Stufen auf und ab gegangen war, ungefähr eine Stunde lang. Das konnte er doch unmöglich sein", sagte ich mir. "Doch er war es tatsächlich." Zitat Ende. Natürlich war dieser dreckige Obdachlose mein zukünftiger Vater, der die ganze Nacht auf einem Güterzug aus Detroit verbracht hatte, um dorthin zu kommen. Und die Delegierte war Esther Judith Miller, meine zukünftige Mutter. Esther war eine ordentliche junge Frau aus einer aufstrebenden Immigrantin und auch Mittelklassefamilie der ersten Generation, auch jüdische Migration, die hehre Ziele verfolgte, mit guten Manieren, gutem Ausdruck und makelloser Garderobe. Sie schaute den dreckigen Sam einmal an und es war um sie geschehen. Etwas in ihm hatte ihr Herz berührt. Für die respektablen Geschwister und die Familie meiner Mutter war es ein Skandal, dass sie, eine junge Frau mit guter Bildung, einem Masterabschluss in englischer Literatur und einer der ersten Frauen, die für ein Medizinstudium zugelassen wurden, mit einem Wobbly durchbrannte, einem dreckigen Hobo-Maler, um in Armut zu leben. Das war pervers. Wo sie doch einen Violinisten der Cleveland Symphony Orchestra hatte und einen bekannten Rabbiner und einen Typ, der 7 Drogeriemärkte besaß. Sie alle waren an ihr interessiert. Die haben sich nie wirklich davon erholt. Meine Eltern blieben 58 Jahre zusammen, bis der Tod sie trennte. Sie hat sich weder über mangelndes Geld noch über ihr Leben nahe der Armutsgrenze beklagt. Das also zu ihrem Kennenlernen. Wie gesagt, also die Wohnung der Dolgoffs war in New York, wo die jüdische Migration vor allem in der sogenannten Lower East Side gelebt hat. Wir haben hier auch im Buch, solltet ihr euch unbedingt angucken, auch am Stand, einen großen Bildteil, auch mit so Charakterbildern der Lower East Side und vielen Personen, die dann auch im Buch vorgestellt werden. Ganz kurz auch, bis heute ist es eigentlich für alle Anarchistinnen aller Strömung, Schattierung in den USA üblich, dass man Mitglied der IWW wird, auch wenn man nicht organisatorisch für die IWW tätig wird. Und so waren alle wichtigen Anarchistinnen aus der USA Mitglied, auch Emma Goldman zum Beispiel oder heute, wir werden im Dezember, das ist in der Mache, ist kurz vorm Druck, ein Buch von Noam Chomsky rausgeben, ist schon 90 Jahre alt, er ist aber auch Mitglied der IWW. Und im Buch gibt es auch ein Kapitel über Sam Dolgoffs Verhältnis zu Emma Goldman. Und das ist aber schon etwas ambivalent. Warum, lese ich hier ganz kurz. "Wenn man eine gewisse Ambivalenz in den Aussagen Sams über Emma Goldman zu erkennen glaubt, so ist der Eindruck richtig. Zum Teil kam das daher, dass Sam dem Status ihrer Berühmtheit, den sie unter den Leuten damals schon hatte, instinktiv misstraute. Und er vermutete, dass sie sich selbst beweihräucherte. Er zog ihr gegenüber den unverfälschten, reinen Erzähl- und Schreibstil von Voltairine de Cleyre, der anderen großartigen anarchistischen Feministin des 20. Jahrhunderts, vor, die allerdings schon 1912 verstarb. Außerdem war Sam ein Wobbly bis zum letzten Atemzug und hatte nicht viel übrig für Anarchistinnen im Umfeld von Emma, die alle gegen Organisierung überhaupt waren. Aber ich würde diese Ambivalenz nicht viel Gewicht beimessen. Aus meiner Sicht unterstützten Emma und ihre Gruppe die Wobblies und ihren Klassenkampf in vielerlei Hinsicht. Das also so ein bisschen dazu, gibt ein ganzes Kapitel dazu. Das, was ich lese, sind immer auch nur ganz kurze Ausschnitte. Man muss sich die Situation jetzt so vorstellen, dass direkt schon nach Gründung es die ersten großen Streiks 1906 waren, die die IWW führen konnte, war also auch mit 80.000 schon streikfähig. Und zwar bei den Minenarbeitern ganz im Westen, und zwar in bei Golfgräbern Companies. Das waren also nicht mehr individuelle Goldgräber in Minen, die so ihr persönliches Glück machten. Die Zeit war vorbei, sondern es hat große Firmen gegeben und Goldgräber, Minenbergarbeiter waren angestellt. Und in denen, vor allem im Westen, im weiten Westen, waren die ersten großen Streiks der Wobblies. Und dann auch noch mal kurz vor dem Ersten Weltkrieg waren es die Näherinnen und Textilarbeiterinnen, Frauen, die wichtige Streiks geführt haben. Und dann hat sich das auch ausgeweitet in den Süden. Also Landarbeiterinnen im Süden haben dann gestreikt oder aber auch Holzarbeiterinnen. Hat sich dann sozusagen über mehrere, zum Beispiel Hafenarbeiterinnen in Philadelphia, das waren eher Hafenarbeiter, also es hat schon ein sehr männlicher Beruf gewesen. Dazu komme ich noch. Aber das war sozusagen, die Streiks waren immer das wichtigste Kampfmittel der Wobblies. Also nicht so sehr Straßenkämpfe, die hat es auch gegeben, aber die Wobblies haben immer versucht, die Kämpfe vor allem in den Betrieben zu führen und hatten auch programmatisch nie vor, und es war nie ihre Absicht, eine bewaffnete Organisation zu gründen und bewaffnete Kämpfe auf den Straßen zu führen, wie das sonst oft der Fall war in den USA. Was dann im Ersten Weltkrieg noch stark dazu kam, war das Aktionsmittel auch hauptsächlich betrieblich genutzt, der Sabotage. Elizabeth Gurley Flynn, auch eine wichtige Anarcho-Feministin, hat 1916 eine Broschüre, die damals sehr populär war, mit dem Titel Sabotage veröffentlicht. Und vor allem gegen Ende des Ersten Weltkriegs gab es eine erste große Auseinandersetzung mit Streiks und aber auch verstärkter Sabotage, gerade 1917, als die USA in den Ersten Weltkrieg eintraten. Die große Mehrheit der IWW war gegen den Krieg. Es hat eine Minderheit gegeben, die haben den Krieg auch unterstützt. Was aber Konsens war und was alle gemacht haben, und das wurde aber von der IWW, vom amerikanischen Staat gefordert: Wenn wir Krieg führen, ist das eine nationale Einheit, also kein Streik in Kriegszeiten. Nicht die US-Produktion von Waffen und so weiter stören. Und genau das hatten die Wobblies aber nie akzeptiert. Es hat Konsens gegeben, auch wenn man individuell eine Minderheit für einen Krieg war. Es war immer Konsens, dass man auch in Kriegszeiten Streiks weiterführt. Und weil die Sabotage dann auch da eine große Rolle gespielt hat, wurden die Wobblies in der Zeit ganz stark als Terroristinnen gebrandmarkt. Also sie haben wirklich Terrorismusprozesse gehabt. Über 100 wurden des Terrorismus angeklagt. Da hat es dann Knaststrafen noch und nöcher, auch Morde gegeben. Dazu sind hier auch einige historische Bilder im Bildteil mit drin. Jetzt komme ich zu ein paar ganz wichtigen Personen. Zwei davon möchte ich vorstellen. Das sind die sogenannten Organizers. Der Begriff Organizer war ganz zentral und es ist zum Beispiel ein Begriff, der zieht sich dann auch durch. Also über Generationen hinweg haben andere und auch wir von diesen Organisationsstrukturen der Wobblies gelernt. Der Organizer ist zum Beispiel wieder aufgelegt in SNCC. Also Schwarze sind in schwarzen Communities Anfang der 60er Jahre gegangen als Organizer. Die Schwarzen waren vor allem im Süden, in Südstaaten, komplett desorganisiert. Und ein Organizer hat ihnen die Grundregeln, wie man sich überhaupt organisiert, diskutiert und dann eben gemeinsam kollektiv Kontakt zu anderen aufnimmt und sich wehrt. Das war der Job der Organizer. Und die haben das schon von den Wobblies Organizern übernommen. Und wir zum Beispiel, die Graswurzelrevolution, als sie am Ausgang der 68er-Bewegung sich gegründet hat, die gewaltfreien Aktionsgruppen, Netzwerk, dann Föderation gewaltfreier Aktionsgruppen, unsere Geschichte. Damals hat es noch die Graswurzelrevolution als Blatt nach außen gegeben. Da haben wir sozusagen unsere Ziele in die bürgerliche Öffentlichkeit vermittelt. Und das gibt es heute nicht mehr, aber über 2-3 Jahrzehnte hinweg hat es immer noch so einen internen Rundbrief gegeben. Da haben wir sozusagen interne Diskussionen geführt über Positionen, die noch nicht ausdiskutiert waren und so weiter. Und es waren aber auch Trainings zum Beispiel, wie macht man das und solche Sachen, die wurden intern in einem Rundbrief, und der Rundbrief hieß Rundbrief für gewaltfreie Organisatoren. Und der Begriff Organisatoren, der kommt von den Wobbly Organizers über den SNCC Organizer, über die War Resistance International, das war dann unsere internationale, direkt zu uns selber. Also das hat sich dann über Jahrzehnte im Grunde so fortgesetzt. Und der Organizer, müsst ihr euch so vorstellen, also es kommt ein IWW-Organizer in eine Stadt, da gibt es noch keine IWW-Gruppe, dann gehen die auf einen großen Platz mit der sogenannten Soapbox. Die Soapbox war eine Holzkiste, also nicht mit Seifenkisten drin verwechseln, einfach eine Holzkiste, den haben sie mitgebracht, mitten auf dem Platz, auf dem Boden geplatzt, und dann hat es zwei Rollen gegeben, die waren immer zu zweit. Ein Liedermacher, ein Songwriter, und die IWW sind berühmt geworden für Liedermacher. Also einer ist erstmal auf die Soapbox gestiegen und hat versucht, die Leute in der Stadt erstmal zu aktivieren, kommt mal her und so, und hat dann mit einer Klampfe Lieder gespielt. Das ist eine richtige Liedkultur. Der wichtigste ist Joe Hill. Joe Hill ist der Liedermacher der Wobblies, aber auch andere bekannte, Utah Phillips, andere. Es gibt das Little Red Songbook, man kann also praktisch, ich habe jetzt in der Wobbly-Gruppe schon eine Lesung gemacht in Bern, die haben eine Wobbly Chorgruppe und die singen die Lieder aus dem Little Red Songbook, und die haben also erstmal mit der Klampfe die Leute attraktiv gemacht, hierher zu kommen, und dann war der Organizer als Zweiter und hat eine Rede geschwungen und am Ende der Rede für den nächsten Tag einen Ort oder einen Termin ausgemacht, wo die Arbeiterinnen dann extra angesprochen wurden, kommt zu dem Termin und wir organisieren uns als Ortsgruppe. Das war so eine Pionierarbeit der sogenannten Organizers. Es hat auch Frauen als Organizer gegeben, dazu komme ich noch. Und so ein Organizer war zum Beispiel für die italienische anarchistische Migration Carlo Tresca, ein guter Freund von Sam Dolgoff. Der hat zum Beispiel schon 1916 einen Bergarbeiterstreik bei der US Steel geführt. Die Firma hatte Schläger rekrutiert. Sie waren mit Gewehren bewaffnet und zu beiden Seiten der Straße platziert, auf der Tresca zusammen mit zwei anderen Wobbly-Aktivisten in einem kleinen Lastwagen in die Stadt kam. Also so ein Organizer mit Soapbox. Die Gewehre waren auf Tresca gerichtet. Hinter dem Lastwagen wurden zwei Autos mit Hilfs-Sheriff positioniert, um eine Flucht zu verhindern. Tresca stieg ohne Zögern aus und ging souverän durch die Mitte der Gasse der bewaffneten Männer. Keiner hatte den Mut abzudrücken. Ich erinnere mich daran, wie Sam erzählte, dass Tresca im Buch von Gallagher, der hat eine Biografie von Tresca geschrieben, seine Entscheidung, doch aus dem Auto auszusteigen, als Taktik bezeichnet hatte. Der beste Weg im Umgang mit solchen Einschüchterungsversuchen sei, die direkte Konfrontation und zu zeigen, dass man dem nicht weichen wird. Taktik? Das nennst du Taktik, rief Sam. Ich bezeichne das als Courage, altmodischer Mut. So war Carlo. Und das ist sozusagen etwas, dieses Durchsetzen von der Rede des Organizers in einer fremden Stadt, und gerade auch in vielen Städten kamen da ja zunächst mal überhaupt die Rassisten, die Polizei, also alle, bloß nicht die Arbeiter, die man eigentlich organisieren wollte, und haben immer versucht, das auch mit solchen Sachen, mit solchen Bedrohungen zu verhindern. Manchmal haben die Deputies auch wirklich abgedrückt, also es ist jetzt nie immer so gut verlaufen, und es hat ungeheure Repressionswellen gegeben. Am schlimmsten überhaupt mal bei einem ziemlich starken Streik in Bisbee in Kalifornien haben sie ungefähr 200 streikende IWW-Arbeiter auf Lastwagen gefahren und in die Wüste von Nevada und dort ausgesetzt mit. Die sind zum Teil verhungert, praktisch wie die deutschen Kolonialisten in Dinama ausgesetzt haben in der Wüste als Kolonialverbrechen. Also solche Formen der Repression hat es gegeben. Und Carlo Tresca und seine Leute hatten natürlich vor allem in den 20er, 30er Jahren in der italienischen Immigration auch mit überzeugten Mussolini-Faschisten zu tun. Es hat bestimmte Teile italienischer Migrationsviertel gegeben, die waren voll von italienischen Faschisten besetzt. Und da hat es dann natürlich auch manchmal arge Straßenkämpfe gegeben. Und ich erzähle mal ganz kurz davon. Tresca kämpfte immer noch gegen die Faschisten, als er Sam kennenlernte. Er war seit den frühen 20er Jahren, als Mussolini an die Macht gekommen war, noch keinen Zoll abgewichen von seiner Position. Mit seinen Genossen hielt er erste antifaschistische Treffen in den Straßen derjenigen Viertel ab, die von Faschisten beherrscht wurden. Er überfiel faschistische Treffs, löste faschistische Versammlungen auf und kämpfte Mann gegen Mann auf den Straßen gegen die Schwarzhemden. Unter den Faschisten waren Spazierstöcke und Regenschirme beliebt, an deren Spitzen sie Rasierklingen anbrachten und sie schwangen diese verdammten Dinger dann in dein Gesicht oder an deinen Hals. Die ständig wiederkehrenden Zusammenstöße mit rechten Feinden hatte Trescas Leben geprägt und das ist nicht metaphorisch gemeint. Sam sagte, der Körper von Tresca sei voll von Schnittwunden, gebrochener Knochen und Schussverletzungen gewesen. Aber Carlo Tresca beschützte Sam. Sam wollte da mitmischen, er hielt ihn davon ab, an diesen beängstigenden Angelegenheiten teilzunehmen. Sammy, wir brauchen dich hier. Mit deiner Brille kannst du ja nichts sehen. Wir brauchen dich für andere Sachen, sagte er in seiner ihm eigenen Redeweise, die unmöglich zu übertragen ist, ein radegebrochenes Italienisch mit englischen Worten vermischt. Und so ein Organizer wurde dann natürlich immer von Arbeiterfamilien aufgenommen. Bei Tresca lese ich dazu auch noch mal ein bisschen zu diesem Milieu. Typisch für ihn war, dass er sich nach seinem langen Tag auf Vortragsreise über die Einladung seiner Gastgeber zu einer einfachen Mahlzeit mit Pasta und selbstgemachten Wein freute und den Abend mit Kartenspielen, Rauchen und Geschichtenerzählen verbrachte. Er mochte die Geselligkeit, ohne eine Spur von Unwohlsein zu zeigen, denn es war seine grundsätzlichste Regel, dass Arbeiter sich wegen ihrer Armut niemals zu schämen hatten. Einmal, als seine Tochter Beatrice mit ihm reiste, beklagte sie sich, dass in dem Bett, in dem sie schlafen sollte, keine Bettlaken waren. Er nahm sie still zur Seite und erklärte ihr, dass die Leute zu arm waren, um so etwas zu besitzen. Deshalb scheute er sich nie davor, mit einem Bergarbeiter ein Bett zu teilen, wenn er auf Propagandatour war. Zitat Tresca: Bereits zu zweit in einem Bett zu schlafen, ist nicht gerade bequem. Aber es übersteigt die Grenzen der Vorstellungskraft, wenn du dein Schlafzimmer betrittst, in dem außerdem noch vier Kinder mit dabei sind. Du kannst solche Formen der Gastfreundschaft nicht ablehnen. Das ist nun mal alles, was die Bergarbeiter dir anbieten können. Das ist also so ein bisschen zu Carlo Tresca und es gibt mehrere Kapitel über Carlo Tresca, noch ein lustiges. Erst nach Carlos Tod konnte Sam ihm alles verzeihen. Sie waren als Redner beide auf einer großen Versammlung in Philadelphia mit ungefähr 150 Italienerinnen vorgesehen. Auf der Fahrt dorthin fragte Carlo Sam, was er in seiner Rede denn sagen würde. Das Ereignis war eine wichtige Angelegenheit für Sam und er hatte für die Vorbereitung seiner Ansprache Zeit und Energie investiert. Übrigens, bei Sam Dolgoff muss man sich immer vorstellen, sein ganzes Leben, 8 Stundentage Maler, dann ist er abends noch regelmäßig in die IWW Hall gegangen, wo Veranstaltungen waren, Bibliothek, Essen oder wichtige Treffen. Und dann hat er sich auch noch immer selbst gebildet. Ich hatte ja erzählt, dass es IWW-Zeitung in 14 verschiedenen Sprachen gegeben hat. Und er hat 7 Fremdsprachen so gelernt, dass er in 7 Sprachen zumindest lesen konnte. Das alles, das ist übrigens auch typisch für manche IWW-Arbeiter, die waren Arbeiterintellektuelle. Die haben sich durch Selbstbildung weitergebildet als manche bürgerliche Universitätsabschlussleute. Sam nahm nun seinen Entwurf für die Rede aus seiner Hemdtasche und begann Carlo die Details seine einstündigen Betrachtungen darzulegen. Über den Aufstieg des Faschismus in Italien, über Stalinismus, über das Integrieren und Lavieren der USA, Frankreichs und England dem europäischen Faschismus gegenüber, über das Unvermögen der Arbeiterbewegung und schließlich angesichts des drohenden Krieges, also schon Mitte 30er Jahre, was die Antwort der Anarchistin zu all dem sein sollte. Carlo hörte höchst aufmerksam zu. Das ist eine sehr gute Rede, sehr gut, Sam. Als Carlo auf der Rednertribüne stand, hielt er die Rede von Sam auf Italienisch und er erhielt donnernden Applaus. Dann folgte Sam, er hatte nichts Wesentliches mehr hinzuzufügen und beschränkte sich auf paar klischeehafte Parolen und erhielt dafür ein höfliches Klatschen. Sam fühlte sich verletzt. Das Verhalten von Carlo betrachtete er als Verrat. Carlo verstand das und sagte: Sammy, siehst du, wie ich aussehe? Die Brille, der Kinnbart, die schwarze gebundene Krawatte, der schwarze Anzug, der große schwarze Hut? Ich kenne diese Leute. Ich bin für sie der Professor. Sie kommen, um mich zu sehen. Mir hören sie zu. Dir hören sie nicht zu. Du bist ein Amerikaner, der Englisch spricht. Sie kennen dich als guten Anarchisten, ein Freund, der die Kampagnen für Sacco und Vanzetti unterstützt hat. Aber sie kommen für Carlo. Carlo Tresca wurde übrigens 1943, das ist auch, da gibt es sogar ein Foto davon, auch zum Teil genauer erklärt, von der italienischen Mafia in den USA ermordet. Also die Aktivitäten der Wobblies waren auch für die ein Dorn im Auge. Jetzt komme ich zum anderen wichtigen, geradezu beispielhafter Form der Organisierung und auch dann zu einer wichtigen Organizerin. Aber das ist so eine lustige Geschichte, da erzähle ich vorher von einem Fehlschlag. Und zwar waren Sam und ein anderer Wobbly, Red Shannon, im IWW-Haus, als eine Gruppe von Friseurinnen, Visagistinnen, Stylistinnen und ähnlichen Berufen aus den Schönheitssalons sie anriefen und sich den Wobblies anschließen wollten. Das war eine ernste Sache und eine gute Gelegenheit für die Wobblies, deren Bewegungsglück am Nachlassen war. Das war zur McCarthy-Zeit, also direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende 40er Jahre. Da gab es eine starke, starke Krise, Mitgliederschwund bis hin auf wenige Tausend. Und erst eigentlich nach 68, im Zuge von 68, ging es wieder bergan. Also eine Krise und man wollte dann, weil das Bewegungsglück am Nachlassen war, ein Comeback erleben und sich im Bereich einer neuen Branche ausdehnen. Unglücklicherweise waren Sam Dolgoff und Red Shannon die einzigen Wobblies, die sich zu dem Zeitpunkt in der IWW Hall aufhielten. Beide zusammen waren ein äußerst ungleiches Paar. Red mit seinem Schmerbauch und unrasierten Bart, Knollennase und Bauarbeiterkleidung. Sam mit dicken Brillengläsern, schlechten Zähnen, den Fingernägeln eines Malerarbeiters. Es gibt mehrere Bilder im Fototeil von Sam, wie der ausgesehen hat, als Maler eben. Sie trafen die weiblichen Delegierten der Schönheitssalons in einem Geschäft in Midtown und die Dinge entwickeln sich nicht ganz so, wie man erwartet hätte. Die Frauen kümmerten sich zunächst nicht um das Aussehen von Sam und Red. Sie waren nur an der Sache interessiert. Erzählt uns was von der IWW, wofür sie stehen. Was würde es für uns bedeuten, wenn wir in eure Gewerkschaft Mitglied werden. Sam erzählte und schlug dann vor, einen Streik zu organisieren. Die Frauen schienen zuzustimmen. Aber als ihnen klar wurde, dass Sams Idee eines Streikes bedeuten sollte, dass sie Streiksschilder vor ihren Läden der Besitzerin tragen sollten, das ist so das typische Picketing, wo man mit in den USA mit so Schildern vor bestreikten Läden so Runden dreht, kamen die Dinge zu einem abrupten Halt. Absolut nicht. Das war unter ihrer Würde. Sie waren Professionelle. Was würden die Kundinnen, Entschuldigung, die Klientel von ihnen denken? Sie waren Damen. Sam sprach dann aus dem Herzen, eine Streikpostenkette zu bilden und Streikschilder zu tragen, um für die eigenen Rechte einzutreten, sei die höchste Form der Würde. Das sei eine noble Angelegenheit. Sam meinte, sie ließen sich Sie ließen dadurch der Welt wissen, dass sie keine Sklavinnen mehr sind, dass sie eine Stimme hätten, dass sie für sich selbst und in Solidarität für ihre Kolleginnen einstehen würden, dass sie Teil einer großen Tradition seien und so weiter. Doch die Frauen wollten davon überhaupt nichts wissen. Sie schlossen sich dann der Gewerkschaft American Federation of Labor, der reformistischen, an und stellten prompt Obdachlose aus der Bay Area ein, die für $1-2 am Tag die Rolle der Streikposten mit dem Schild erhalten für sie übernahmen. Für die Damen ein zweifellos würdevolleres Arrangement. Die Bemühungen von Sam und Red scheiterten hier also. Sie verstanden offensichtlich die Psychologie der Frauen in den Schönheitssalons und ihres Arbeitsumfeldes nicht. Aber es gibt eine andere Sichtweise auf diese Begegnung. Vielleicht waren sie auch einfach der IWW nicht würdig. Nicht würdig übrigens, ganz kurz, waren immer auch Polizistinnen, also die IWW hat immer abgelehnt, Polizistinnen zu organisieren und immer auch abgelehnt, Soldaten zu organisieren. Ja. Dann kommt ein kleiner Passus auch wiederum über, hatte ich schon genannt, wichtige Anarcho-Feministinnen, die Mitglied der IWW waren. Neben Emma Goldman, Walterin de Clare, die ich schon genannt hatte, wäre auch noch Lucy Parsons zu nennen. Ganz wichtig auch als Anarcho-Feministin Elizabeth Gurley Flynn. Und dann später Feministinnen haben sich auch immer als Teil der IWW betrachtet, Margaret Sanger oder Betty Friedan, Gloria Steinem. Aber ich wette, nicht viele Leute haben Organizerinnen gekannt, zum Beispiel von Jane Street gehört. Vor einigen Jahren hat der Historiker Franklin Rosemont ihr und dem Feminismus in einer Biografie von Joe Hill ein eigenes Kapitel gewidmet, und er bemerkt darin, dass Jane Street eine der innovativsten und erfolgreichsten Organisationskampagnen aller Zeiten in der EWW durchgeführt hat, organisiert hat, die in Denver 1916 viele Dienstmädchen in einer Gewerkschaft organisierte. Eine Bewegung, die sich bald bis nach Salt Lake City, Dallas, Chicago, Cleveland und Seattle ausbreitete. Die Dienstmädchen waren eine brutal ausgebeutete Gruppe, deren Arbeit noch den Stempel einer Art Leibeigenschaft aus jenen Zeiten trug, als es für die Mitglieder der Herrenklasse als Schande galt, die eigenen Stiefel auch nur zuzuschnüren. Vereint jedoch bauten sie eine Frauengewerkschaft der Dienstmädchen auf, und das war von Jane Street organisiert, und die haben dann auch immer als Zeichen der Organisierung ein eigenes Lied gesungen, und das ist der Trotz der Dienstmädchen, und dieses Lied geht so: Wir haben für euch stets die Tür geöffnet, und wenn es geklingelt hat, und wir haben eure schmutzigen Kinder gewaschen. So lang, diese vielen ermüdenden Jahre hindurch, haben wir gearbeitet, wie es von uns verlangt wurde. Aber wir werden nun für die Freiheit kämpfen und für unsere Rechte einstehen, und wir halten zusammen in einem großen Gewerkschaftsverband. Wir haben eure schmutzige Wäsche gewaschen, wir haben euer Essen gekocht, wir haben in euren beengten Küchen gegessen und haben eure hässlichen Launen ertragen. Aber nun sind wir der Gewerkschaft beigetreten, sind organisiert, und so bleibt es. Die Köche, die Dienstmädchen und die Chauffeure vereint in einer großen Reihe. Das ist also das Lied der Trotz der Dienstmädchen. Alles übersetzt natürlich immer. Ein Journalist fragte einmal Elizabeth Gurley Flynn nach dem Grund, warum bei den Streiks und Demonstrationen der Wobblies Frauen so herausragend und immer in der ersten Reihe waren. Sie antwortete: Die Männer halten uns nicht zurück, und wir entscheiden uns fast immer dafür, nach vorne zu kommen. So waren auch die Frauen der Minenarbeiter in Colorado, Arizona und Montana dabei und traten regelmäßig der IWW bei. Sie und ihre Ehemänner wurden zusammen als eine ökonomische Einheit betrachtet. So, und jetzt auch nochmal ein wirklich sehr prägender Organizer der Wobblies, Ben Fletcher, nämlich ein, das ist auch historisch vollkommen vergessen worden, Organizer als afrikanischer-amerikanischer Arbeiter, und zwar sehr früh, Zeit Erster Weltkrieg, 20er Jahre. Anatol Dolgov schreibt zunächst, wie er ihn kennengelernt hat: Ich war 5 oder 6 Jahre jung und in der 510 Hall, der IWW Hall in New York, Während eine kleine Gruppe von Männern, zu der auch mein Vater gehörte, sich angeregt über Dinge unterhielt, die über meinen Kopf gingen, waren meine Augen auf einen Mann in dieser Gruppe fixiert. Ich folgte ihm, wohin er auch ging, mit gebührendem Abstand, weil ich zu schüchtern war, um näher an ihn heranzutreten. Ich war vertieft in das Licht, das violett und dunkelblau von seiner Stirne und seinen Wangen strahlte und im Kontrast zu seiner völlig schwarzen Haut und dem Weiß seiner Augen stand. Zweifellos war solch ein Interesse nichts Neues für ihn. Wenn sich unsere Augen begegneten, lächelte er mich freundlich an. Der Name dieses schwärzesten aller Männer war Benjamin Harrison Fletcher. Er hat gelebt von 1890 bis 1949. Er war einer der großartigsten Organisatoren der IWW und einer der Pioniere und prägenden Persönlichkeiten der Bürgerrechtsbewegung des 20. Jahrhunderts. Unbesungen und heute vergessen. Ich kann mir den Mut nicht vorstellen, den ein Mann wie Ben Fletcher hatte, während der schlimmsten Jim Crow-Zeiten 1912, also Jim Crow, das ist sowas wie der deutsche Michel, praktisch der Name für den größten konservativen Reaktionär, ungeschützt vor eine feindliche Menschenmenge zu treten. Er trat für nichts weniger als revolutionäre Gewerkschaften und die Integration Schwarzer ein, zu einer Zeit, als ein schwarzer Mann in den Südstaaten einem weißen Mann aus dem Weg zu gehen hatte, wenn dieser sich auch nur von Ferne näherte. Es waren Zeiten, in denen ein schwarzer Mann mit Gefängnis oder Schlimmerem bestraft wurde, wenn er in gleichen Topf pinkelte wie ein weißer Mann, der Gefängnis und wegen nichts in Arbeitskolonnen auf einer Plantage verurteilt wurde. Es war auch die Zeit, als der Film The Birth of a Nation 1915, der hieß ursprünglich The Klansman, im Kino einen Riesenerfolg hatte und die Tugenden des Ku Klux Klan hochlobte. Es war die Zeit, in der der Sohn eines Rabbiners, Al Jolson, als Junge auf den Straßen herumstreifte und ein Vermögen damit verdiente, bei Theateraufführungen mit schwarzer Fettfarbe ins Gesicht geschmiert aufzutreten. Angesichts dieses Sturms von Rassenhass organisierte und führte Fletcher zusammen mit seinen weißen und schwarzen Wobbly-Genossinnen die gewiss größte schwarze und weiße integrierte Gewerkschaft der damaligen Zeit mit Tausenden von Hafenarbeitern in Philadelphia. Diese Gewerkschaft war bekannt als Local 8. Local 8 war eine Organisation, die von Schwarzen geleitet wurde, in der Schwarze in der Mehrheit waren und die aus Afroamerikanern, westindischen Immigranten, irischen Amerikanern, anderen europäischen Amerikanern wie polnischen, litauischen und anderen europäischen Immigrantinnen bestand. Immigranten, also Hafenarbeiter, waren durchgängig männlich damals. Diese Männer waren Katholiken, Protestanten, Juden, Freidenker. Sie arbeiteten in verschiedenen Branchen des Hafenviertels, doch die Hochseehafenarbeiter, diejenigen, die das Frachtboot der internationalen Handelsschiffe B&N luden, bildeten den Kern der Gewerkschaft. Jeder an Inklusivität in einer Gesellschaft mit kultureller Vielfalt interessiert ist, braucht nicht weiter zu schauen als bis zur Local 8, eine Gewerkschaft von gelernten Arbeitern, denen das gelang, was die meisten US-amerikanischen Institutionen noch immer nicht erreicht haben. Gleichheit und Integration in ihren eigenen Reihen. Und für viele Leute war die Local 8 gleichbedeutend mit Ben Fletcher. Es kann kein feinerer Geist von Brüderlichkeit als in dieser Organisation gefunden werden. Wenn man einen Saal betritt, so trifft man bei den Sitzungen auf die Tatsache, dass ein schwarzer Vorsitzender Seite an Seite mit einem weißen Sekretär das Treffen leitete. Im Plenarsaal befanden sich weiße und farbige Arbeiter, die ihre Stimme erhoben, Anträge stellten, das Für und Wider diskutierten, die Differenzen hatten und diese miteinander regelten. Und dies trotz des großen Hexenmeisters William Joseph Simmons, das war der Chef des Ku Klux Klan, und aber auch Marcus Garveys Spuk, das die Rasse zuerst, das war damals der schwarze Separatismus, also auch als identitär festgelegt, damals auch noch verknüpft mit Vorstellungen, entweder ein eigenes Territorium in den USA als rein schwarzes Gebiet auszuloben oder aber auch wieder zu emigrieren nach Afrika, damals vor allem Liberia. Bei Betriebsfesten kommen die Leute miteinander in Kontakt, verbrüdern sich miteinander, tanzen, essen, spielen zusammen. Aber nicht nur die schwarzen Arbeiter tanzen, essen und spielen, sondern beide, weiße und schwarze Männer, weiße und schwarze Frauen, weiße und schwarze Kinder essen, spielen, tanzen zusammen. Genauso wie sie zusammenarbeiten und ihre Versammlungen abhalten. Und dies alles, quasi die Umsetzung des Traums von Martin Luther King, hatten Ben Fletcher und seine schwarzen und weißen Genossen in der IWW bereits verwirklicht, bevor King überhaupt geboren war. Es kommen dann auch noch später Kapitel, die muss ich jetzt ein bisschen passen, zum Verhältnis der IWW zur Bürgerrechtsbewegung, auch zu Martin Luther King und natürlich vor allem auch zu SNCC, wobei zu SNCC für meine Begriffe etwas zu wenig hier steht. Nur mal so eine kleine Anekdote. Anatol Dolgov war 1960 bei einer Rede von Martin Luther King zugegen. Martin Luther King war noch nicht so ganz bekannt. Der Busboykott von Montgomery war schon gelaufen, aber wichtige Aktion der Bürgerrechtsbewegung, die Freedom Rides, vor allem von SNCC ausgeführt, oder aber auch der Marsch auf Washington kamen erst noch. So war Martin Luther King so mittelberühmt. Und er hat also eine Rede beigewohnt und danach hat er die Möglichkeit ganz kurz gehabt, mit ihm zu sprechen. Dr. King, mir hat Ihre Rede gefallen. Das war aber leider alles schon, was ich in dem Moment herausbringen konnte. Und die hinter mir Wartenden drängelten schon. Wenn wir alle gewusst hätten, was noch an Ereignissen kommen würde, hätte ich mehr sagen können. Dass meine Eltern und ich einen guten Freund von ihm, Bayard Rustin, kannten, der ihm maßgeblich bei der Formulierung seiner Philosophie der Gewaltfreiheit geholfen hat und der eine Schlüsselfigur beim Marsch auf Washington wurde. Bayard Rustin hat auch mit unserer Geschichte der Graswurzelrevolution wiederum zu tun. Den kannte also Sam Dolgov, also ein Wobbly persönlich. King kannte ihn, der war sehr wichtig als Organisator für die schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Und Bayard Rustin war auch die Verbindung der Bürgerrechtsbewegung hinein zu War Resistance International, wo wir Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre die internationalen Kongresse besucht haben, weil was gewaltfreier Anarchismus betrifft, waren andere Sektionen, anderen Ländern schon weiter als wir in Deutschland. Also in Frankreich gab es bereits eine Zeitschrift Anarchisme et Non-Violence. Nonviolent Revolution war im angloamerikanischen Raum als Konzept sehr weit verbreitet. Und Bayard Rustin hat sozusagen die Erfahrung der schwarzen Bürgerrechtsbewegung über die WRI an uns weitervermittelt, sodass wir das wiederum davon lernen und aufnehmen konnten. An dem Abend, als ich die Rede gehört hatte, rief ich Sam an. Ich erzählte ihm, dass ich eine Rede von King gehört hatte und dass ich seine Hand geschüttelt habe. Sam fragte, was hältst du von ihm? Ich antwortete, er ist eine beeindruckende Person und war noch ganz begeistert. Sam machte eine Pause. Dann hörte ich, wie er sich räusperte, in der Art, die deutlich machte, dass er sich nicht ganz wohl fühlte bei der Unterhaltung. Und er brummte, lass uns mal abwarten, ob er auch nur halbwegs an Ben Fletcher heranreichen wird. Bei den späteren Kapiteln auch IWW Bürgerrechtsbewegung gibt es allerdings so eine kleine Kehrtwende. Ich erzähle das mal gerade, anstatt dass ich davon jetzt viel lese. Und zwar hatte die Bürgerrechtsbewegung, vor allem in Südstaaten der USA, eine ganz andere Taktik auch als heute. Und zwar, ihr müsst es euch ja so vorstellen, die Einzelstaaten in den USA, in den Südstaaten, die waren komplett von weißen Rassisten besetzt. Also Bürgermeister, Polizei, waren alles 100% Clan-Mitglieder und so weiter. Die Bundesstaaten, National Guard und so weiter. Und die Politik der Bürgerrechtsbewegung war, weil die wurden ja regelmäßig umgebracht, gerade Organizers, die in Südstaatenstaaten gekommen sind, um Black Community zu organisieren, die wurden einfach von der Polizei umgebracht, da hat es viele Fälle gegeben. Und so haben die eine Taktik gehabt, die in Verbindung stand dann Anfang, Mitte der 60er Jahre mit der reformistischen Kennedy, also Kennedy, Robert Kennedy als Justizminister war vor allem für eine reformistische Form der Integration. Dann auch das Johnson-Regime hat die zum Teil unterstützt und hat dann zum Beispiel, da gab es die Einschulungskampagne, also schwarze Kinder sollten in dieselben Schulen gehen wie weiße Kinder. Und das war natürlich unmöglich mit rassistischer Polizei und Clan-Strukturen. Dann haben die sozusagen Bundestruppen, also wirklich Bundesarmee, aus Washington in die Südstaaten geschickt und haben sozusagen die Einschulung schwarzer Kinder geschützt. Und das war natürlich für einen Anarchisten wie Ben Sam Dolgov und IWW-Anarchistinnen sehr umstritten als Strategie, weil man eben den Staat benutzt, der zufällig mal auf seiner Seite steht. Wir sehen ja heute mit Trump, dass es geradezu umgekehrt ist. Also wenn was progressiv ist, dann sind es demokratisch regierte Städte oder manchmal auch noch Bundesstaaten und vollreaktionär ist gerade die Bundesebene. Und Trump will die ganze Zeit die Armee gegen die Black Lives Matter bewegen. Also es hat sich völlig verdreht. Aber damals war das so. Und da gab es eine lange, Sam Dolgoff hat und auch die IWW immer noch versucht, diese alte Ben Fletcher Strategie, so einer Strategie entgegenzusetzen. Und das heißt, weiße und schwarze Arbeiterklasse verbrüdern sich und kämpfen zusammen eben für die Rechte der Integration. Aber Anfang der 60er Jahre war die IWW auch mitgliedermäßig nicht streikfähig, in einer völligen Krise. Also es ging erst nach 68 wieder aufwärts, aber Anfang der 60er Jahre, Bürgerrechtsbewegung, hatten die örtlich manchmal nur ein paar Mitglieder und ganz USA vielleicht ein paar tausend. Das war völlig illusionär, das schreibt dann auch Anatol Dolgoff, weil die weiße Arbeiterbewegung einen völligen Turn zum Rassismus gemacht hat. Also gerade als sich die Schwarzen gewehrt haben, wurde die weiße Arbeiterbewegung flächendeckend voll rassistisch, sodass diese Sam Dolgoff IWW-Strategie, schwarze, weiße Arbeiterinnen verbrüdern sich, Klassenkampf und damit wird die Integration umgesetzt, ohne staatliche Hilfe. Also das wäre zu der Zeit nicht möglich gewesen. Und Anatol schreibt, das hätte auf Jahrzehnte hinaus vergessen können, dass es auch nur ein Minimum an Gesetzen gegeben hat, die die Bürgerrechtsbewegung dann ja durchgesetzt hat. Wahlrecht überhaupt ist ja heute auch wieder ganz stark umstritten und von Trump angegriffen. Die bauen ja flächendeckend Briefkästen in schwarzen Vierteln ab, nur damit Schwarze nicht wählen können. Und Abschaffung der Segregation natürlich in den Südstaaten. Das waren die beiden erfolgreichen Gesetze 64 und 65. Die wären mit der Strategie, sagt Anatol Dolgoff, der IWW so in der Zeit nie durchsetzbar gewesen. Und danach hat es ja weitere reaktionäre Entwicklungen gegeben, sodass man vielleicht noch heute diese Gesetze nicht hätte, wenn man die nicht in der Zeit in der Massenbewegung hätte durchsetzen können.
In O-Ton-Playback hörtet ihr Anatol Dolgoff, Links der Linken, Sam Dolgoff und die radikale US-Arbeiterbewegung. Eine Buchvorstellung mit Lou Marin vom Verlag Graswurzelrevolution. Sie fand statt im Rahmen der anarchistischen Buchmesse 2020 in Freiburg und wurde am 24. Oktober 2020 in der KTS in Freiburg aufgezeichnet. Diese Aufnahme ist leicht gekürzt. Die gesamte Buchvorstellung könnt ihr unter rdl.de nachhören.
Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt. Okay, los geht's. Ja.
Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt. Wir wollen nicht eure Macht und wir wollen nicht eure Welt. Wir wollen nichts von eurem ganzen Spalier hören. Wir wollen nur eure Stimme zerstören.
Wir sollen dreifach zahlen für alles, was wir gibt. Natur wurde wir zerstückeln, Gesundheit wird zerrüttet, die Fantasie zermalmt, Hauptsache der Schon scheint voll.
Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht eure Macht und wir wollen nicht eure Welt, wir wollen nicht.
Ihr baut Paläste der Menschheit nochmal. Ihr macht Kontrolletti bei Nacht und am Tage. Ihr seid der Menschheit schlimmste Plage. Über die ganze Welt reist ihr weg. Überall, wo Menschen wohnen und leben ist. Ihr könnt uns verprügeln, ihr könnt uns verjagen. Ihr wisst ganz genau, das hat nichts zu sagen. Weil wir sind im Leben zumindest auf der Spur. Und wir den toten Gräber nur. Nein, nein, wir wollen nicht eure Welt. Wir wollen nicht eure Macht und wir wollen nicht euer Geld. Wir wollen nicht von eurem ganzen Schwindel hören. Wir wollen eure Schwindel zerstören.
Keinen Bock auf Kommerzfunk? Selbst Radio machen. Mitglied werden unter www.rdl.de.